Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu einem neuen Special. Heute zu Gast ist Tine Bieber. Sie war schon mal in diesem Podcast, da haben wir über die Niederlande gesprochen, über eine andere Arbeit, eine andere Kultur in den verschiedensten Ländern. In diesem Falle halt über die Niederlande. Tine lebt in Amsterdam, ist in verschiedensten Organisationen unterwegs gewesen und hat innerhalb einer Organisation mit dem Thema Purpose zu tun gehabt. Aber nicht einfach so ein bisschen, unser Purpose ist das und das, sondern es wurde eine sehr extreme Ausprägung von Purpose gelebt. Tine hat daraufhin einen sehr schweren Burnout erlitten und genau darüber reden wir. Wir reden über den Burnout, wir reden über eine Organisation, die diesen extremen Purpose-Ansatz verfolgt und was das bedeutet. Ich bin jetzt 15 Minuten nach dem Gespräch mit Tine immer noch komplett geflasht von dieser Offenheit, von dieser Ehrlichkeit und ich hoffe, es geht dir genauso. Ganz viel Freude, vor allem ganz viel Erkenntnis mit Tine Bieber. Los geht's. Genau, ich finde es, also ich habe natürlich, als wir dann geschrieben haben, habe ich mir die Frage gestellt, warum möchtest du eigentlich darüber sprechen? Also ist das so, dass du sagst, ich möchte warnen oder ich möchte irgendwo aufmerksam machen oder vielleicht auch, dass es dich stört, dass man generell nicht so darüber redet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass alles, was so in der New Work-Welt ja auch passiert, sind ja meistens auch Sachen, die irgendwie von irgendwem pioniert werden und vielleicht so nicht jeder auch damit in Kontakt war. Und in unserem Fall war es eben auch so. Also es gibt kein Unternehmen auf dieser Welt, die Purpose so radikal implementiert haben mit diesem Modell, mit dem wir es getan haben. Und dann habe ich, glaube ich, mich so ein bisschen vielleicht sogar nicht in der Verpflichtung gesehen, aber schon so gedacht so, okay, ich glaube, das sind einfach so wertvolle Erkenntnisse und so wertvolle Learnings, die einfach geteilt werden sollten und müssten. Und die Motivation kam auch so heraus oder ja, also ich habe dann, ich hatte mit der, also mit zum Teil dieser New World Community wieder Kontakt in Kalifornien und wir haben über das Thema Purpose gesprochen und dann habe ich meine Geschichte erzählt und dann war das gibt's, das habt ihr getan und das ist so ausgegangen, Wahnsinn, du musst darüber sprechen, weil ich habe das zum ersten Mal gehört. Und dann dachte ich so, okay, dann mache ich das.
Ja. Ja, also bist das, du schon das, wieder Pionier?
Ja.
Ja.
Vielleicht, ja. Also vielleicht, ja, also ich weiß zumindest von genau diesem Modell, was wir implementiert haben, dieses sogenannte For-Purpose Enterprise, gab es nur 8 Unternehmen in der Welt, die das bislang implementiert haben. Und wir waren halt die, die das so weit eigentlich vorangetrieben haben und es so radikal implementiert haben.
Mhm. Okay, dann, ich würde über die Organisation dann gleich nochmal sprechen. Aber was genau ist passiert?
Ich bin nicht mehr bei der Organisation. ja, also es ist viel passiert und genau, ich habe Anfang Juli, also im Sommer, habe ich gekündigt und bin dann ja eine Woche später zusammengebrochen, Burnout und war in einem sehr tiefen emotionalen wie auch physischen Schmerz, also Burnout mit allem drum und dran, Gürtelrose und Co. Und war im Endeffekt dann, ja, also in gezwungen, sage ich jetzt mal, oder ich hatte gar keine andere Wahl eigentlich, als wieder auf meinen Körper zu hören und durch verschiedene Stages eigentlich durchzureisen, von wirklichem Überleben, einfach mit diesem Schmerz klarkommen und dann wieder langsam, okay, was brauche ich, was braucht der Körper, Vitamine zu mir genommen, in die Natur gegangen, irgendwann wieder ein bisschen den Außenkontakt auch gesucht, also erst den Innenkontakt, angefangen wieder zu meditieren, Yoga zu machen, aber ganz langsam. Also es waren wirklich Einheiten von 2 bis 5 Minuten am Tag, weil ich eben halt noch so Schmerzen hatte mit der Gürtelruß und allem. Und dann irgendwann auch geguckt habe, okay, irgendwie fühlt sich jetzt so an, ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Kontakt zu der Außenwelt und habe angefangen zu lesen. Und dann wollte ich wieder mehr Inspiration und Kreativität auch, weil Kreativität ist auch unheimlich heilend, also Kreativität in allen Formen, also wieder viel Musik gehört und angefangen zu zeichnen, zu malen und dann auch wieder mehr, dann wollte ich meine Freunde, ne, diesen Kontakt auch. Und bin nach Istanbul geflogen und habe dann Zeit mit meinen Freunden dort verbracht. Und was da auch ziemlich klar rauskam, war, also der Grund, warum ich bei der Organisation weggegangen bin oder auch der Grund, warum ich, glaube ich, in dieses Burnout geschlittert bin, ist, dass ich mich emotional nicht mehr sicher gefühlt habe. Und dieses Purpose-Thema war halt auch immer ein Thema, was sehr nah bei mir ist. Also wenn es gibt einen Freund von mir in Kalifornien, der würde sagen, als er mich kennengelernt hat, Tine, auf deiner Stirn steht Purpose. Und, und ich hab dieses Thema ja wirklich gelebt, gepredigt und ja, einfach aufgesogen und aufgesogen und ja, damit auch experimentiert im Endeffekt. Und zum Schluss war Purpose so groß und das alleinige Ding, dass alles andere irgendwo nicht mehr anwesend war und fast nichtig geworden ist. Und das größte Thema war für mich halt eben diese emotionale Sicherheit, die da nicht mehr vorhanden war und die letzten 10, 12 Monate in der Organisation hat sich das einfach so aufgebaut, also dass es auch einfach emotional unheimlich aufreibend und anstrengend gewesen ist. Und ich die Bremse dann halt irgendwann nicht mehr treten konnte.
Das ist aber ja. Wenn du sagst, Purpose steht auf deiner Stirn oder dein Kumpel aus Kalifornien sagt das, was genau meinst du damit? Also kannst du das Wort Purpose umschreiben in Bereiche, dass man das ein bisschen besser greifen kann?
Ja, ich glaube, das Extrem Purpose für mich hatte immer diese Bedeutung, es war immer ein Gefühl. Also schon als ich 7 Jahre alt war, habe ich meinen Eltern erzählt, ich werde mal nach Italien ziehen. Ich werde umziehen, ich ziehe nach Italien, ich werde in Italien leben und habe einfach dieses Gefühl gehabt, ich werde dahin gezogen. Als ich 13 war, wollte ich einfach nur in die Welt. Und dann gab es auch dieser Wendepunkt in der Organisationswelt für mich. Ich habe nach dem Studium habe ich für 2,5 Jahre in Deutschland gearbeitet und für eine Internetfirma. Und dort hatte ich eine Mitarbeiterin auf dem Gang getroffen und wir hatten so ein Geschäftsdinner am Abend. Und im Endeffekt sagte sie zu mir, du, ist ja klar, heute Abend, ne, also ne, wir setzen dann wieder die Maske auf und spielen unsere Rolle und dann geht alles gut. Und ich habe echt gedacht, ich höre nicht richtig. Ne? Also für mich war es einfach so ein Thema so, was? Wie meinst du das? Sie meinte so, ja, ist doch klar, ich bin eine andere Person zu Hause als jetzt hier auf der Arbeit. Und dann habe ich in diesem Moment unbewusst, bewusst die Entscheidung getroffen, das möchte ich nicht.
Also, will ich nicht sein, genau.
Nee, genau, ja. Das möchte ich nicht. Für mich geht es wirklich um, nein, ich möchte hier sein, ich möchte genauso sein, wie ich bin und diese Authentizität auch einfach leben in allem, was ich tue. Und das hat sich für mich zu diesem Purpose entwickelt, ne? Diese Wholeness, über die wir immer sprechen, diese holistischen Ansätze auch. Und somit kam ich ja auch mit dem ganzen Thema New Work in Verbindung. Damals haben wir das noch nicht New Work genannt. oder zumindest war der Begriff einfach noch nicht so weit verbreitet, weil es jetzt auch schon wieder über 5 Jahre her. Aber für mich war dann Purpose auf einmal der Treiber. Ne? Also Purpose, ich muss diese Sinnhaftigkeit in allem sehen, was ich tue. Wenn Dinge keinen Sinn für mich ergeben, dann werde ich keine Zeit und Energie da reinstecken und so weiter. Also ich war da sehr radikal. Und für mich selbst. Und dann kam ich zu dieser Firma, bei der wir dann auch tatsächlich radikal Purpose implementiert haben über die Jahre, was ich aber selbst nicht mehr unterschrieben habe, weil ich natürlich in der Zeit, in diesen 5 Jahren, auch gewachsen bin, andere Perspektiven gesehen habe und dann das Thema Purpose tatsächlich auch ein bisschen in Frage gestellt habe. Also was bedeutet Purpose? Jeder hat auch, weil Purpose ist ja was extrem Subjektives. Also es ist ja super, ja, vage, ne? Also wenn wir jetzt von einem Purpose von der Organisation sprechen, zum Beispiel, der ist oft so abstrakt formuliert, dass wir sagen können, ja, das ist ein Punkt am Horizont, das ist die Richtung, in die wir gehen und ist auch wunderbar so. Aber es reicht uns halt eben nicht. Also wir können jetzt nicht nur mit Purpose überleben als Organisation. Wir brauchen auch noch einen gewissen Rahmen, wie Werte, die uns miteinander verbinden oder eben emotionale Sicherheit, die den Raum für uns, also den Raum für uns praktisch bereitstellt, um da drin zu agieren. Und dann natürlich andere Sachen wie Strategie und Ziele und sonstige Sachen.
Umsatz, nicht vergessen.
Genau, Umsatz, ja, ist richtig, ja.
Ja.
Und dann kamen wir halt von dem einen Thema, okay, also in der Organisation von Self-Management zu anderen Themen und eben zu diesem Purpose-Thema als das Fokusthema. Und dann war das natürlich auch irgendwo dieses Fokusthema in meinem Leben. Also,
ja,
und dann auf einmal denkst du dir so, okay, aber ist ja gut für den Purpose. Also komm, brauche ich jetzt keine Wehwehchen oder irgendwie sowas, so ungefähr. Geht schon weiter, ne? Weil ist ja für was Gutes. Das habe ich dann auch in verschiedenen Projekten auch gelebt. Also insgesamt in diesem Unternehmen und noch 3 Startups. Und das war dann natürlich nicht mehr nachhaltig und hat mich dann auch ganz schnell in diesen Burnout eigentlich dann auch gebracht. Also wir haben ja auch schon mal über diesen schleichenden Prozess gesprochen. Also es war mehr oder weniger schleichend, aber im Endeffekt wusste ich genau, was mit mir dann passiert ist. Und es war auch sehr bildhaft, muss ich sagen. An dem Tag, als ich zusammengebrochen bin, das war praktisch, der Einführungstag zu dieser Burnout-Phase, konnte ich mir tatsächlich zuschauen. Also es war der letzte Tag, den ich im Büro verbracht habe und wollte nur meine Rollenübergabe machen. Die hatte ich bereits vorbereitet und mir wurde die Luft war mir schon zu stickig im Büro, dass ich schon gesagt habe, okay, können wir in den Hof gehen? Ich würde gerne in der Sonne sitzen und habe da mit meinen 2 Kolleginnen dann in der Sonne gesessen und ich habe meinen Laptop aufgeklappt und habe angefangen, ganz, ganz arg zu gähnen. Da fing es schon an, so, okay, wow, ich brauche Sauerstoff, ne? Und habe schon gedacht, was ist denn mit mir los? Und dann habe ich meinen Bauch auf einmal gemerkt, dann meinen Kopf, dann meinen linken Arm, das Herz, also alles. Und ich habe mir dann im Endeffekt zugeguckt, wie wenn man so ein großes Gebäude sehen würde und die Lichter gehen von Raum zu Raum, gehen aus, ne? Also hat mir ja oft bei diesem Blick vor Augen. Und genau das Gleiche ist mit mir passiert. Und ich fand es so Wahnsinn, was da passiert ist. Und ich habe es komplett akzeptiert, weil es irgendwie für mich auch Sinn gemacht hat in dem Moment. Und klar, ich meine, dann zu dem Punkt nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört und dann eben dort auf dem Boden gelegen im Endeffekt. Das war dann tatsächlich so, ja, rock bottom, würde ich sagen. Also ich Krass. Bin dann auch noch, es war auch Wahnsinn, als ich wieder zu mir kam. Das Einzige, was ich gesagt habe, okay, ich muss hier weg, ich will hier raus, ich will nach Hause und bin auch tatsächlich heimgefahren. Und dann kam ich erstmal nicht mehr aus dem Bett. Also für ein paar Tage war überhaupt nichts mehr möglich. Und dann hatte ich ja meine Rollenübergabe immer noch nicht gemacht, ne? Das heißt, ich hatte doch noch so im Hinterkopf dieses...
Das muss ich noch zu Ende bringen.
Ja, dieses Pflichtbewusstsein, okay, ich muss es noch zu Ende bringen. Und habe wirklich versucht, das war dann, ich glaube, es waren 6-7 Tage später, an meinen Computer zu gehen und habe versucht, den anzumachen und habe brutalste Kopfschmerzen bekommen. Dachte so, okay, alles klar, ich höre auf meinen Körper, er gibt mir Zeichen. Ich probiere es morgen nochmal. Am nächsten Tag habe okay, ich habe den Computer anbekommen und auf einmal auch wieder Kopfschmerzen und einfach alles verschwommen gesehen. Ich konnte kaum sehen. Und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wie intelligent unser System ist, ne? Also unser Körper einfach ist. Mhm. Und habe mir dann gedacht, okay, dann ist es so, wie es ist. Es wird schon irgendwie funktionieren und ja, ich respektiere es. Und ich bin dann auch noch zum Arzt gegangen. Ich wollte halt, also die Gürtelrose, die kam dann erst später praktisch raus und wollte die halt dann behandelt haben. Und da sagt die Frau so, ja, sie haben Burnout. Ich so, ja, bin ich selbst schon drauf gekommen, so ungefähr.
Habe ich gegoogelt.
Ja. Und was war dann, was sie dann zu mir gesagt hat, fand ich Wahnsinn. Also sie hat mich gefragt, soll ich Ihnen irgendwelche Tipps geben? Und ich so, ja, haben Sie denn Tipps? Ja, also das Erste, was mich Patienten mit Burnout fragen, ist, wie gehe ich mit meinem Arbeitgeber um? Und das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich dachte, Wahnsinn. Wir wissen alle, was wir zu tun haben und wir geben einfach die Autorität weg. Irgendwie, ne? Also, und da habe ich echt so da gesessen, so, okay, ja. Ja gut, die Frage habe ich jetzt nicht, also, aber trotzdem, also da dachte ich, in was für einer Welt leben wir irgendwo, ne? Also, und ja. Ja, das, und das [S2] Krass. [S1] War jetzt vor 9 Wochen, glaube ich, ja.
Und du bist ohne Arzt, du bist einfach nach Hause, hast dich hingelegt. Und hattest auch die Sicherheit, ich muss kein Fachpersonal sehen, sondern du wusstest Nein, schon also, quasi, das hat was hier mit dem Ende hier bei der Firma zu tun.
Die Sicherheit hatte ich nicht. Also ich hab viel darüber nachgedacht und ich muss auch sagen, ich hatte so das Gefühl, gut, ich habe 3 Jahre Vorarbeit geleistet in Sachen, ich habe meinen Coach, ich hab die ganzen Werkzeuge an der Hand, aber ich muss sie einsetzen. Aber ich hab lange darüber nachgedacht, okay, komme ich da alleine raus? Weil ich war wirklich an diesem Punkt, wenn du in so einem Schmerz bist, vom Körper sowie auch von deinen Emotionen her, ich war wirklich an dem Punkt, ach, es macht eigentlich keinen Unterschied, jetzt noch hier zu sein. Also das war wirklich so, wo ich gesagt habe, wow, okay. Und ich konnte ja nichts. Ich habe die ersten Tage wirklich nur geschlafen und mein Partner war auch komplett überfordert. Also ich meine, passiert auch nicht alle Tage, ist klar. Und habe aber doch dann irgendwie gedacht, okay, das Einzige, was ich tun kann, ist, auf meinen Körper zu hören und langsam wieder die Verbindung herzustellen. Und das hat mir dann tatsächlich auch wieder so ein gewisses Grundvertrauen gegeben ins Leben und auch in mich selbst. Aber das hat gedauert. Also es hat wirklich, ich glaube, es hat 7, 8 Wochen gedauert, dass ich auch wieder in einem Energielevel war, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt auch mit dir sprechen oder mit anderen sprechen. Und was auch sehr geholfen hat, war die Zeit in Istanbul mit meinen Freunden. Also ich war, ich glaube, 8 oder 9 Nächte dort. Und ich meine, meine Freunde sind auch, und auch die Kultur natürlich in der Türkei, extrem gastfreundlich. Das heißt, du bist die ganze Zeit, wirst du gehostet. Und, ja. Und das war ja auch sowas, das habe ich ja komplett nicht mehr gemacht. Und das war komplett aus dieser Balance. Ich habe mich selbst nicht gehostet, ich habe mich von anderen nicht hosten lassen. Und das hat es dann auch wieder ein Stück weit in die Balance gebracht, so, ah, okay, das gibt's auch, ne? Also, und es muss nicht alles, du musst nicht die ganze Zeit tun und du musst nicht die ganze Zeit einfach beschäftigt sein, um auch was wert zu sein im Endeffekt, weil es geht ja viel auf diese Wertschätzung zurück, auch auf dieses Thema der Selbstliebe und Selbstachtsamkeit, was jetzt nicht unbedingt was ist, was wir lernen in unserer Gesellschaft also zumindest nicht in der Schule. Es gibt mittlerweile Programme, da gibt es, glaube ich, Hoffnung für unsere zukünftigen irgendwann mal Kinder. aber es jetzt nicht, das hab ich nicht mitbekommen in der Schule. Und
Ja, ich glaube auch, wir leben eher, also wenn man jetzt die Masse nimmt und das prozentual sagt der Großteil unserer Gesellschaft hier, egal ob in den Niederlanden oder in Deutschland, ich glaube, das ist ähnlich, das ist eher so ein Wegdrücken, ein Ablenken, früher durch Fernsehen, heute durch Netflix und Co., dass man vielleicht die Momente der Ruhe, der Reflexion, der Selbstachtsamkeit, dass man die dann doch ja nimmt durch einfach so einen Konsum von Dingen, wo man sagt, oh, das entspannt mich jetzt. Ne? Aber wir haben ja gerade im Voraus auch schon gesprochen, wenn wir da eine Serie über kolumbianische Drogendealer schauen, das ist super interessant, das macht Spaß. Ist die Frage, wie entspannend das dann wirkt, wenn so schleichend der Akku immer weniger aufladen kann. Ne? Und ja, ich finde das interessant, dass du es wirklich dann ja an deinem letzten Tag gemerkt hast. Ne? Also hätte ich die Geschichte jetzt nicht gekannt, hätte ich, glaube ich, 100 Euro drauf gewettet, dass es ein bisschen früher gekommen wäre. Hast du da eine Erklärung für? Weil ich meine, so rational würde man vielleicht sagen, ja, du hättest doch nur noch 3 Stunden durchhalten müssen. Dein Körper, der wusste doch nur noch 3 Stunden und dann ist alles wieder gut. Warum dann in den letzten Stunden? Das ist doch auch krass, oder nicht? So von außen betrachtet finde ich das Wahnsinn, dass da noch irgendwas passiert.
Ja, ich glaube, zum einen hatte mein Kopf schon wahrscheinlich damit abgeschlossen und mein Körper kam dann hinterher und hat im Endeffekt gesagt, okay, was machst du hier noch? Aber nee, es gab einen Grund, warum ich gegangen bin. Und es sind einfach, also das hat was mit diesem ganzen Konstrukt zu tun, wie wir gearbeitet haben. Und im Endeffekt zum Schluss, also ich sage jetzt immer zum Schluss, ich meine, die Geschichte geht dort natürlich weiter, nur ich habe beschlossen, aus diesem Zug dort auszusteigen. Aber ich bin gegangen, weil Werte sind für mich unheimlich wichtig. Und Werte waren für mich als Kind schon sehr wichtig. Und dann kam dieses Purpose-Thema, was eben ja fast meine Authentizität irgendwo auch genommen hat mit den Werten, weil ich das dann noch fast immer doch priorisiert habe. Und die kamen jetzt in der Zeit, wo ich Sachen in Frage gestellt habe, aber immer wieder stärker zurück. Das heißt, in den letzten 12 Monaten sind meine Werte wieder extrem stark geworden und vor allem in den letzten, ja, ich würde sagen, letzten 5 Monaten extrem. Dass das so mein Kompass war und der Wegweiser. Und dann sind eben Sachen passiert, da war ich einfach nicht mehr werte-aligned. Und das wurden dann, aus einer Sache wurden 2 und dann wurde es eben nicht mehr tragbar für mich. Und dann habe ich im Endeffekt einen emotionalen Ausbruch im Büro gehabt und habe dann die Entscheidung auch getroffen, Wahnsinn, ich will mich so nicht sehen, weil ich so viel Frustration und so viel Wut auch irgendwo aufgebaut habe, dass es auch nicht mehr schön ist, mit mir irgendwie abzuhängen, geschweige denn mit mir irgendwelche schönen Sachen zu kreieren und geschweige denn ich mit mir zu sein. Und und das war dann für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann auch in diesem Moment, als dieser Ausbruch passiert ist, da gab es eine Unstimmigkeit zwischen einem Kollegen und mir, wo ich dann gesagt habe, Wahnsinn, wieso machen wir das so? Und das geht auf dieses Thema emotionale Sicherheit zurück. Also dieses Kulturthema ist wirklich mein Thema, da bin ich mit sehr viel Leidenschaft auch dabei. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich will mich so nicht sehen und es wird Zeit zu gehen. Und dann, weil in dieser Woche, ja, also sind eben Sachen gelaufen, wo ich gesagt habe, okay, es ist für mich einfach nicht mehr tragbar. Ich war ja auch dann Miteigentümerin der Firma und habe gesagt, okay, bis hierhin, aber nicht weiter. Mein Kapitel ist jetzt vorbei, ja.
Das heißt, dieser Purpose ist so groß, dass er die eigene Existenz mit allen Werten überstrahlt. Und man, jetzt nur mal so ein Beispiel, ich habe vielleicht den Wert Liebe, ich bin gern mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zusammen, möchte eng beisammen sein, aber der Purpose sagt, Frank oder Tine, ihr müsst in die Welt ganz weit weg, weil das ist doch so wichtig. Und der Wert, der mir aber am allerwichtigsten ist, der wird gar nicht gelebt. Meinst du so eine Art Diskrepanz? Ist das richtig übersetzt? Natürlich. Anhand eines fiktiven Beispiels?
Also ein sehr kontrastreiches Beispiel.
Ja, genau.
Aber ja, absolut. Und der Punkt war, dass unsere Kultur sich eben, also in der Organisation, in diese Richtung verändert hat. Genau zu diesem Punkt. Das Purpose, the Holy Grail, der heilige Gral von allem ist und eigentlich alles andere, secondary. Und ich habe irgendwann auch, glaube ich, angefangen, das zu glauben, weil ich meine, da gehört ja auch immer ein bestimmter Glaubenssatz dazu. Und das wurde aber dann natürlich, da gab es dann diese Lücke zwischen Tine und diesem Glaubenssatz, die immer größer wurde und immer extremer, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay Leute, also nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Und habe dann aber auch kein Gehör mehr gefunden, weil es natürlich auch so, wenn viele Menschen einen Glaubenssatz folgen oder einen Glaubenssatz glauben, dann ist es natürlich schwieriger, andere Menschen da noch mit einer anderen Perspektive reinzulassen, wenn es einfach auch so noch nie gelebt wurde. Ne? Also, und das wurde ein ganz großes Thema für mich, weil es hat für mich keinen Sinn mehr gemacht. Aber das so wurde die Firma dann im Endeffekt aufgebaut. Und so hat sich das verändert in den letzten 9 bis 10 Monaten. Das Purpose, der zentrale Punkt im Endeffekt von allem, geworden ist, also wirklich von allem, auch von dem Gehaltssystem, von wie Leute, also Hiring, Firing, also nicht nur die Richtung der Organisation, aber auch wie viel Geld bekommst du auf der Grundlage, wie viel steuerst du bei, um diesen Purpose Realität zu machen. Und wenn du natürlich einen abstrakten Purpose hast, ich meine, was ist da jetzt die Wahrheit, ne? Also wie kannst du das überhaupt gegenchecken? Und in meinen Augen, du kannst es nicht, weil es eben was Subjektives ist. Purpose ist so vage, dass du unheimlich viel Interpretationsspielraum hast und du weißt vielleicht für dich, was ist mein Sinn im Leben, was ist wichtig für mich, ne? Was ist mein Purpose? Du kannst ja nennen, wie du es möchtest. Aber wenn ich jetzt darüber urteilen würde, Frank, was dein Purpose ist, wäre doch komisch, ne?
Ja, also schon.
Ja, und zu so einem Extent wurde das dann gelebt. Das heißt, es hat unheimlich viel, Instabilität eigentlich kreiert, weil man Sachen nicht mehr greifen konnte. Das heißt, die waren basiert auf irgendwelchen subjektiven Interpretationen. Das heißt, du hattest keine gemeinsame Sprache mehr, die du gesprochen hast. Und das hat die Kultur so ein bisschen auch ins Rütteln gebracht und hat die emotionale Sicherheit halt dann gefährdet.
Mhm. Vor allem, wenn man sieht, es gab früher den Spruch, the purpose of business is business. Da lachen wir heute drüber, weil wir sagen, ja, so ein Schwachsinn, die Welt hat sich ja weiterentwickelt. Aber da kommt man es noch messen. Das muss man verteidigend dazu sagen. Da geht es dann um den Umsatz, um die Zahl, um den Gewinn, keine Ahnung. Das ist der gemeinsame Nenner. Aber wenn jemand jetzt sagt, Frank, das, was du machst jetzt 2021, das war weniger Purpose-like als 2020. Jetzt gib mal hier 100 Euro zurück. Da würde ich sagen, nee, also ich habe ja noch viel mehr mich reingehängt und bin viel mehr connected. Also, stimmt, man bewegt sich so maximal abstrakten Raum.
Ja, eben. Also ich meine, ich sage auf gar keinen Fall, dass Purpose ist wichtig. Finde ich nach wie vor, aber integriert. Also wir brauchen Purpose, also finde ich wirklich, eine Richtung ist super und auch inspirierend. Ne? Ein Purpose kann ja unheimlich inspirierend sein.
Auf jeden Fall.
Ja, aber auf der anderen Seite, okay, Werte, die sind doch oft doch greifbarer, können auch natürlich vage sein, aber sind oft sehr greifbar. Und dann natürlich noch andere Themen, ne? Also wie ist die Strategie da mit drin und so weiter und so fort. Und alles irgendwo integriert. Was bringe ich für Fähigkeiten in die Firma, ne? Und diese ganzen Sachen.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Radical Honesty. Da möchte ich auch noch ein Interview drüber führen. wo ich auch glaube, dass man an manchen Stellen, gerade auch im Business, vielleicht auch mal die Klappe hält, anstatt zu sagen, du stinkst, dann ist die Geschäftsbeziehung wahrscheinlich beendet. Und ob man demjenigen damit gut tut, der vielleicht selbstbewusst auf Arbeit ist und danach nur noch denkt, ich stinke, na, um sie so ein einfaches, plakatives Beispiel zu nehmen. Aber ich glaube, dass alles, was das Wort radikal vorne hat, ist bei mir ja mal schon so ein bisschen, da gehen bei mir alle Obachtlampen an, weil ich denke dann so, nee, ich glaube, Kultur findet irgendwie zwischen diesen Extremen statt. Und jede Form von Extrem, ja, eröffnet neue Wege und lässt Gesellschaften, Kulturen nachdenken. Ich glaube, wir brauchen immer Radikalität. Aber Radikalität ist nie die Lösung, sondern nur ein Augenöffner oder ein Anzünder oder ein, ja, jetzt sind wir schon fast bei Molotow-Cocktailbildern, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also ja. Radikalität inspiriert, aber Radikalität ist, glaube ich, nie der richtige Weg. Und ja.
Was total interessant ist, also ich bin auch Teil von der Gruppe in Silicon Valley und die nennen sich The Radicals. Und ja. Ich habe ganz lange, ich so, oh Leute, dieser Begriff und vor allem als Deutsche, ne? Also ich habe dann gesagt, ey, das Branding, das geht so nicht, können wir nicht so machen, auf gar keinen Fall.
So heißen da hinten die mit den Springerstiefeln auch.
Ja, genau. Ja, aber sowas tatsächlich, ja, so, oh mein Gott, das könnt ihr nicht machen. Und ich fühle mich nicht gut dabei, ne? Also diese Nachricht hier weiterzutragen und auch, also Teil von New Work eben, sehr viel Research gemacht über Themen. Aber das Interessante ist, Radical ist nicht nur radikal, es heißt auch Wurzel. Und im Endeffekt war die Intention hinten dran, dass wir zu der Wurzel des Problems gehen. Und was ist es eigentlich oder von der Herausforderung? Was ist denn die Wurzel der Herausforderung? Und wo liegt es eben bei uns Menschen, ne? Diese Authentizitätssache und Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstverantwortlichkeit oder dass wir alle Bedürfnisse eben haben. Bedürfnisse triggern Emotionen. Und es sind ja auch alles diese Themen eben, um die Sicherheit einer Kultur zu schaffen und eben auch die Diversität zu leben, ne? Dass wir natürlich alle auf anderen Wegen sind. Wir sind nicht auf linearen Wegen. Und es war auch ein großes Thema bei uns, weil ich hab ja vorhin gesagt, die Kultur wurde sehr instabil. Und was ich damit meinte auch ist, zum Beispiel, wir sind ja auch in eine Co-Ownership-Struktur gegangen. Also jeder durfte dann im Endeffekt Miteigentümer der Organisation sein, aber nicht jeder wollte das. Und das war ein Riesenthema, weil das unheimlich viel Spannung kreiert hat, weil die Besitzer haben gesagt, okay, das ist die letzte Top-Down-Entscheidung, weil wir hatten ja sowieso schon seit 5 Jahren Holacracy implementiert, funktioniert super, also Self-Management lief super gut, dann persönliche Entwicklung, das Purpose-Thema, ne, diese individuelle Discovery von Purpose, Organisations-Purpose-Discovery und dann eben, okay, das nächste logische Thema ist einfach Co-Ownership. Die Legal-Struktur muss jetzt auch passen. Ja, aber was natürlich damit zusammenhängt, ist, dass du deine eigene Firma gründest, dass du als Selbstständiger dann im Endeffekt jeden Monat deine Rechnung schickst und dann kannst du dich natürlich auch in die Firma einkaufen. Jetzt haben viele gesagt, naja, das möchte ich aber jetzt gerade nicht in meiner Lebensphase. Und wir hatten ganz viele verschiedene, ganz viele verschiedene Gründe, weil manche, die eben, also wir hatten auch 8 verschiedene Nationalitäten auf 22 Leuten oder 24 Leuten. Und viele waren dann hier auf einem speziellen Visa, was nicht unbedingt so schnell halt auch einfach geändert werden konnte. Aber im Endeffekt hat es unheimlich viel Instabilität gebracht. Und ich erinnere mich auch an eine Konversation, die ich hatte mit einem Kollegen, der ich gesagt habe, wir leben in einer Welt, die ja unheimlich instabil ist. Also jetzt vor allem auf globaler Ebene mit Covid haben wir unheimliche Instabilität erfahren. Und Kolleginnen zu dem Zeitpunkt haben auch fast täglich, also das waren so wirklich ein paar Wochen und die haben fast täglich Anrufe bekommen, dass Freunde, Familie oder weitestgehende Bekannte, dass die einfach verstorben sind an Covid in Indien, Südafrika und also wirklich, wirklich viel Instabilität. Unstabilität. Unstabilität oder Instabilität?
Instabilität.
Danke, Instabilität. Und dann auf
Industrie. Ich bin so gern Übersetzer für German Natives. Ich hatte vorgestern ähnliche Fälle mit einem, der lange in Holland gelebt hat und same. Und ich finde das immer beeindruckend, weil ich höre das dann auch immer. Alles gut. Instabilität, Unstabilität, es ist das Gleiche.
Ja, aber jetzt Du kennst meinen Schwachpunkt.
Ja, es ist kein Schwachpunkt, es ist eine Stärke, wenn man so perfekt redet in anderen Sprachen. Darf man auch in der eigenen noch Fehler haben.
Erzähl das mal meinem Papa.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall, dann hast du ja natürlich auch die Industrieebene. Da hatten wir auch viel Instabilität, also Öl- und Gasindustrie. Und dann hast du die Organisationsebene. Und da war in unserem Fall auch unheimlich viel Instabilität. Und dann eben du als, ne, als Person. Und ich habe halt gesagt, wenn wir als Organisation schauen, was haben wir unter Kontrolle, dann haben wir die Organisation und diesen gemeinsamen Raum unter Kontrolle. Wie können wir Stabilität schaffen, dass wir eben mit diesen ganzen Herausforderungen in der Welt gut umgehen können? Mhm. Und da hat mein Kollege zu mir gesagt, naja, die Stabilität, die findet ja bei uns individuell statt. Und dann habe ich gesagt, ja, im Idealfall ist das so. Aber wir sind nun mal nicht alle jeden Tag stabil und nicht alle jeden Tag total in unserem Kern und haben jeden Tag dieses wahnsinnige Selbstbewusstsein und diese Selbstliebe, weil eben auch Sachen in unserem Kreis passieren oder nur in uns selbst und ja. Es ist einfach nicht linear. Und von daher war das für mich so eigentlich eine schöne repräsentative Geschichte von, wenn wir Modelle implementieren, die so, ja, einfach so ideal sind, so idealistisch sind auf Papier und wir versuchen, die genauso auch durchzusetzen und umzusetzen, dann, ja, kann es eben auch in eine andere Richtung gehen, beziehungsweise laufen wir Gefahr, dass wir von dem Hier und Jetzt und von der jetzigen Realität einfach, ja, uns entfernen und einfach damit nicht mehr verbunden sind.
Also es ist, also man versteht ja auch, warum es diesen Ansatz gibt. Man weiß auch, dass der gut ist, weil wenn ich mir jetzt ein Unternehmen dagegen vorstelle, was überhaupt keinen Purpose hat, so the purpose of business is business, verkloppt möglichst viele von diesen Teilen, dann geht's uns allen gut. Ja, also ich bin ja manchmal auch noch in solchen Organisationen oder auf Konferenzen unterwegs, wo mir dann diese Organisationen begegnen, die dann mit mir diskutieren und wo ich dann auch denke, ja, krass, also einfach nur morgens geht's los, das ist dann wie so ein 10-stündiger Sport, den man macht, ne? Und dann fällt man abends ins Sofa und denkt, oh, heute geschafft, so, ne? Da ist natürlich diese Vorstellung, einen höheren Sinn zu haben, einen Unternehmenssinn, einen Zweck zu haben, wo man sagt, das ist unser Purpose, das ist unser Stern, da schauen wir mal hin, der leitet uns. Ja, aber was ist, wenn er so überstrahlend ist, dass wir uns selbst nicht mehr spüren? Dann ist es eigentlich das Gleiche, nur in einer anderen Farbe, oder?
Richtig, ja. Ja, ja, ich sehe es genauso. Also ich glaube ja auch sehr, also jetzt auch mit dieser Erfahrung, ich meine, es waren ja wirklich 5 Jahre, in denen wir alles sehr extrem gelebt haben. Also wir haben ja auch die Implementierung von Holacracy unheimlich radikal umgesetzt und von diesem For-Profit zu For-Purpose-Enterprise und von Hierarchie zu Self-Management. Und aber trotzdem ist natürlich alles, was auf Prozessebene stattfindet, ja jetzt nicht unbedingt so emotional, sage ich jetzt mal, dass man so emotional damit verbunden ist. Das heißt, das macht man mit irgendwie, kann damit umgehen, das stimuliert dann wieder andere Themen, wie zum Beispiel persönliche Entwicklung und Purpose. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, das alles zu integrieren und diese integrierten Ansätze zu leben, dann sind wir, meiner Meinung nach, nicht in der Lage, diese Authentizität auch zu leben. Und Purpose, also ich glaube auch, jetzt wo wir drüber sprechen, ich glaube auch einfach diese Geschichte zu erzählen, ein Grund davon ist auch, dass ich ganz viel eigentlich fast wie so eine Purpose-Glorifizierung höre in der Welt im Moment, vor allem natürlich auch in dem ganzen New Work, in der ganzen New Work Bewegung und Blase. Und es bedeutet ja nicht, dass ich nicht daran glaube, aber halt einfach dieses, wir brauchen die Integration von allem, wirklich von allem, um authentisch selbst zu sein und auch authentisch als Unternehmen und somit halt den Impact in die Welt raustragen.
Aber ist das nicht dann der Kern? Also wir haben jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer und die hören jetzt dieses Gespräch und sagen sich, ah toll, jetzt die eine Welt an Unternehmen ist doof, weil die haben gar keinen oder wollen nur Money, und die anderen ist auch irgendwie doof. Dann ist doch der Kern jetzt für mich als Individuum immer wieder zurück zu mir zu gehen und zu schauen, wie fühlt es sich an? Wo fühlt es sich gut an? Und wenn ich dann jetzt noch mit meinem momentan am häufig zitierendsten Motivationsspruch um die Ecke komme, der demografische Wandel schlägt voll ein, wir werden alle nie wieder arbeitslos und traumhafte Bedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitgebermärkte wird es nie wieder geben in den nächsten Jahren, dann kann ich doch endlich darauf vertrauen, wenn die Rahmenbedingungen so sind, wie sie jetzt sind und immer weiter so werden, dass ich schon weiß, wohin ich gehe, wenn ich nur richtig hinhöre, hinfühle, und dann werde ich die Unternehmen finden, wo es so ist. Und wenn die radikal werden, dann gehe ich halt wieder. Und wenn die nicht mitgehen, wenn die so uralt, altbacken sind, dann gehe ich halt auch. Also leben wir nicht gerade in so einer Welt, wo zumindest in einem Zeitalter, in so einem Zeitfenster vielleicht jetzt auch, wo wir endlich diesen Schritt wagen können, mehr nach innen zu gehen, anstatt alles im Außen zu suchen.
Ja, total. Absolut. Ich meine, da fängt ja die Authentizität an.
Ja.
Wenn wir in der Lage sind, eben Zeit mit uns selbst zu verbringen und einfach diese Zeit auch nehmen, um auf unsere innere Stimme und die Intuition zu hören, dann machen wir natürlich auch Entscheidungen, die mit Intention, mit Intention oder mit Sinnhaftigkeit oder mit Purpose, nenn's wie du es möchtest, aber mit Richtung. Und ich meine, da gibt es ja auch ganz einfache Beispiele, zum Beispiel, also wenn jetzt, ich habe keinen guten Tag und eine Freundin fragt mich, hey, jetzt am Wochenende ist das und das Festival und wir gehen dahin. Und ich sag ja, weil sie findet es eine gute Idee, aber eigentlich, glaube ich, habe ich vielleicht doch was anderes nötig. Ja. Und dann bin ich nicht gut drauf, gehe dahin, bin ich gut drauf, ne, habe unheimlich Frustration, werde dann vielleicht noch wütend und fange an, Finger zu deuten. Und es passiert ja, also es passiert ja oft, weil wir so extern getrieben sind von so vielen Faktoren und eigentlich vergessen, dass wir vielleicht andere Bedürfnisse haben als jetzt mein Partner, als meine Freundin, als mein Kollege, als mein Boss, als mein Nicht-Boss, je nachdem, in was für eine Organisation wir arbeiten. Aber das ist ja genau der Punkt, weil eben Bedürfnisse sind eben bei jedem anders. Und wenn wir die erfüllen können, können wir auch, glaube ich, dieses Selbstbewusstsein steigern und die Selbstliebe steigern. Und ich finde das Beispiel immer ganz schön und weil zum Beispiel, es will ja auch nicht jeder in so einer crazy, schnelllebigen, self-managed, super agile Organisation arbeiten, weil einfach andere Werte gerade in dem Leben wichtig sind oder genau mit dem, nicht jeder möchte Miteigentümer von der Firma sein, weil die Bedürfnisse eben gerade anders sind. Und da gibt es ja nicht einen Ansatz für alle. Also den gibt's nicht und den gibt's auch, glaube ich, in einer Organisation, wenn wir uns eine Kultur angucken, auch nicht. Also du kannst nicht einen Ansatz auf alle umstülpen, sondern wir brauchen wirklich eben Bedürfnisse einfach erfüllen. Und mit steigendem Selbstbewusstsein erkennst du natürlich auch die Bedürfnisse von anderen. Du erkennst, wie du selbst mit deinen Emotionen umgehen kannst und wie du diese natürlich dann auch positiv ins Kollektiv bringen kannst und somit dann auch Kollaboration und Co-Kreation ansteuern kannst.
Ja, auf jeden Fall. Und dann noch diese Vielfalt der Organisationen, was ja zunimmt gerade, also die Gleichförmigkeit, die nimmt oder Gleichförmigkeit, ja, richtig. Das habe ich ja auch schon im Podcast oft gesagt, die nimmt ab. Wir haben immer vielschichtigere Unternehmen. Der Arbeitsmarkt gibt ganz viele Möglichkeiten her und privat sowieso. Ne? Ich glaube, wir sind gerade auch in einer Phase, wo man trotz Corona doch schon sehr, sehr, sehr viele Freiheiten hat. Und das wertzuschätzen und dann auch zu leben, das ist dann ja auch dann gerade dein Ansatz. Wie geht's für dich weiter? Du hast gesagt, es ist jetzt ein paar Wochen her. Wie sehen die nächsten Wochen aus? Hast du einen Plan? Hast du gesagt, oh, ich muss dann am 1. so und so wieder arbeiten, ich muss dann dies, ich muss dann das? Was verändert sich da?
Also tatsächlich, als ich in Istanbul war, haben mir meine Freunde so eine Partnership angeboten, noch weiterhin in der Textilindustrie zu arbeiten, mit Emma. Und ich habe dann natürlich auch in meinem Überdruss gesagt, okay, also erstmal ich so, okay Jungs, ich brauche erstmal 3 Tage, um anzukommen, und dann sprechen wir, und die 2 sind wie Brüder für mich. Also wir sind echt, und dann habe ich auch gesagt, okay, können wir machen, aber ich möchte Transparenz in diese Industrie bringen, weil ich glaube nicht an, also ich glaube nicht an alle der Zertifikate, die man in der Industrie kaufen kann, und glaube einfach, dass wir einfach Transparenz brauchen und Verbindung schaffen müssen zwischen Endkonsument und Produzent. Das heißt, das ist für uns so ein Leitfaden im Moment, und bin auch dabei, also beziehungsweise sind wir gerade im Endstadium mit Freunden in Sao Paulo, haben wir eine App entwickelt, um emotionale Intelligenz sichtbarer zu machen in Unternehmen und damit auch eben diese emotional sicheren Räume zu schaffen in Kulturen. Du kannst im Endeffekt dann sehen, wie die ganze Organisation sich fühlt am Ende vom Tag, und gezielte Ansätze auch machen in Sachen, wie können wir Emotionen balancieren. Und ja, da gehen wir jetzt in die Testphase und werde, denke ich, auch in die Beratung gehen ein bisschen. Und da ist natürlich auch dann die Frage so, okay, wo fange ich an? Und muss das jetzt alles jetzt passieren? Nein, muss es nicht. Ich bin im Moment tatsächlich so, ich habe meine Routine morgens mit Yoga, Meditation, die ich einfach brauche, und auch nicht so, wie ich es vor dem Burnout gemacht habe, mit der Kopf sagt, du musst jetzt meditieren und du musst jetzt Yoga machen und du musst jetzt keine Ahnung was machen, sondern nein, es kommt jetzt wirklich aus dem Bauch raus, die innere Intuition zu sagen, heute brauche ich vielleicht mal 10 Minuten Medi, am anderen Tag möchte ich mehr, und nehme mir auch die Pausen einfach im Tag halt raus. Wenn ich das Gefühl habe, heute habe ich genug, dann gehe ich weg vom Rechner, ich gehe laufen, mache zwischendrin vielleicht mal eine Yoga-Session. Also bin da jetzt wieder sehr entspannt, und es kam halt eben auch, dass das Grundvertrauen einfach ins Leben und in mich auch wieder zurück ist. Und ja, es ist halt so ein Step-by-Step, Day-by-Day, mehr im Moment sein, ja.
Und international sein, das haben wir jetzt die ganze Zeit gehört. Sao Paulo, USA, Istanbul, Holland, früher Deutschland. Du bist wirklich virtuell vernetzt. Ich glaube, New Work, ja, den Stempel, den darfst du dir auch auf die Stirn schreiben. Und eine Anti-Purpose-Beratung gibt es, glaube ich, noch nicht. Also wenn du schnell bist, kannst du die Domain noch sichern. Nein, Quatsch, das war ein Joke am Ende. Tine, vielen Dank für deine Offenheit. Also das vielleicht zum Kontext nochmal ganz kurz. Du hast gesagt, wollen wir darüber reden? Und dann habe ich gefragt, wollen wir es auch aufnehmen? Ich habe mich so ein bisschen dreist dabei gefühlt. Aber ich habe gedacht, wenn wir drüber reden, und wir haben nicht vorher drüber geredet, nur eben ganz kurz, wir haben nur geschrieben, dann ganz kurz darüber gesprochen, da habe ich auch gesagt, nein, 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 ich darf das jetzt nicht mehr hören. Ich will im Gespräch wirklich alles erfahren. Ja, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass du das so öffentlich teilst. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, es wird so manche Personen da draußen geben, die wird jetzt sagen, boah, krass, das hätte ich mich nicht getraut. Und ich selbst hätte es mich auch nicht getraut. Also nochmal danke dafür.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war das Gespräch mit Tine Bieber. Ich möchte gar nichts mehr sagen. Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.